Hallo Robert, du siehst so anders aus heute.
Ja, aber meine Stimme ist gleich geblieben.
Die Stimme ist gleich geblieben. Du bist heute gar nicht da, Robert. Robert ist zu Hause, deswegen habe ich mir die nächstbeste Vertretung. Wenn du Robert Hofmann nicht kriegen kannst, wen nimmst du da?
Carly.
Carly, meine Frau. Ja, heute bekommt ihr mal das volle Programm. Das haben wir hier noch nie gemacht. Es gab noch nie eine Folge, wo einer von uns beiden gefehlt hat. Muss man mal sagen. In jetzt fast 4 Jahren, die wir das jetzt machen, ist heute eine Premiere, dass wir mal gucken, wie das so zusammen ist.
Habt ihr schon mal eine Folge ausfallen lassen?
Das haben wir gemacht, ja. Aber wir haben noch nie einen von uns ersetzt. Ich glaube, weil beide von uns immer Angst haben, dass es so weit kommen könnte, dass der andere vielleicht denkt, oh, ohne Robert ist auch gar nicht so schlecht.
Und mit Carly macht es viel mehr Spaß.
Ja, aber wir sind ja nun natürlich zu Hause auch eh immer, sitzen wir auf der Couch und entweder streiten wir uns über Filme oder wir sind einhelliger Meinung. Wir haben heute noch 2 Filme geguckt.
Damit wir ein bisschen was zu erzählen haben.
Aber die Tage haben wir auch durchaus Sachen geguckt. Wir waren aber auch im Urlaub, dadurch haben wir jetzt nicht ganz so viel schauen können.
Ich wollte gerade sagen, für uns waren wir faul, oder?
Ja, aber wir haben auf dem Flieger, also letztes Mal war bei uns Thema Flugzeug und was ich denn da gucken könnte. Es gab tatsächlich auch Leute, die mich dann hinterher gefragt haben auf Instagram, hey, wie war's denn? Wie war das Bordprogramm? Und ich muss sagen, Schrott. Es war richtig schrottig.
Ich habe von dem nichts mitbekommen. Ich bin wirklich, als ob du mir eine krasse Schlaftablette gibst und ich knack dann einfach ab.
Ja, ich habe es versucht. Ich habe auf der Hinfahrt einfach nur mal durchgeguckt. Robert hatte ja schon geschaut, was bei Swiss Airlines so zur Verfügung steht. Und es war sowas wie Bob Marley. Den habe ich geschaut.
Bo is Afraid habe ich angefangen. Du meintest ja, dass ich den nicht mögen würde. Fand ich super spannend. Aber dann hat mich die Müdigkeit, weißt du, einfach eingeholt.
Ja, ich hatte noch einen geschaut. Den kann ich dir vielleicht an der Stelle mal empfehlen. Den hatte Robert schon mal besprochen. Schock von Dennis Moschito. Mhm. Ein deutscher Film, bei dem ich dachte so, oh, auch wieder so, also klar, wirkt deutsch, aber irgendwie auch in der Erzählweise undeutsch. Mir hat er sehr gefallen, den könnt ihr auf Netflix gucken. Heute haben wir eine Serie, die du geguckt hast. Ich habe einen Weihnachtsfilm geguckt, der nichts mit Weihnachten zu tun hat, wie ich finde. Wir haben, warte, ich möchte dich zitieren, den schlechtesten Film, oder sag's mit deinen Worten.
Das sagen wir später, den haben wir gerade im Kino gesehen, damit es noch ein bisschen spannend bleibt. Fangen wir doch mit einem anderen Kackfilm an.
Jetzt fangen wir erstmal an mit der Begrüßung. Und das müssen wir irgendwie versuchen, synchron hinzubekommen. Ich mache es dir mal vor. Herzlich willkommen zu 2 wie Pech und Schwafel. Also ich zähle runter. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel.
Guck mal, ist besser, als ich das mit Robert hinbekomme. Ist schon mal ein Punkt auf der Kali-Tafel.
Ja, ich bin aber auch ein Pro, weißt du?
An dieser Stelle müssen wir vielleicht mal nochmal für all diejenigen, die jetzt einschalten, sagen, was ist mit Robert passiert? Robert hat es angekündigt in den letzten Wochen, er ist auf, wie sagt man, Vaterschaftsurlaub.
Ja, Gina und Robert sind jetzt endlich Eltern.
Sind Eltern geworden, wir haben die Nachricht bekommen dieser Tage und unter anderem auch schon ein Foto. Wir sagen nicht, was es geworden ist.
Das überlassen wir.
Aber wir können sagen, es ist wirklich wunderschön. Ja. Also das kann man sagen. Also das, vielleicht postet da Robert was die nächsten Tage. Deswegen sei ihm vergönnt, dass er jetzt gerade mal Urlaub macht. Aber so wie Robert auch ist, hat er schon angekündigt, nächste Woche ist er auf jeden Fall wieder dabei.
Genau, und wenn euch da mehr zu dem Thema interessiert, schaltet da auch nächste Woche wieder ein.
Genau.
Donnerstag.
Oder folgt ihm da auch bei Instagram. So, wir haben einen Film geguckt. Du hast mich direkt gefragt, warum gucken wir den jetzt gerade?
Ich wollte ihn direkt abschalten. Also so direkt.
Don't Move heißt der, aber du dachtest, don't let ihn angucken.
Don't Movie.
Don't Movie.
Und ich habe mich auch gefragt.
Ich mache jetzt hier eine Kreuzliste, die Anti-Robert-Kreuzliste. Ich erkläre es dir kurz im Nachhinein. Robert hatte den irgendwie geguckt, habe ich gesehen und dachte ich so, naja, wenn Robert den guckt, werden wir vielleicht im Podcast drüber sprechen oder scheint
genau,
der vielleicht ein Thema zu sein.
Genau, und deswegen hattest du gezwungen, mich den zu gucken, weil normal ist es, wenn Robert was empfiehlt.
Gucken wir das nicht.
Vor allem ich immer so.
Robert ist bei Netflix immer zumindest so gut informiert, dass er weiß, so okay, das ist jetzt auf Platz 1.
Der ist aber Gott sei Dank nicht auf Platz 1.
Ich glaube, der war kurz auf Platz 1, aber nur ganz
eine
kurz.
Nacht oder sowas.
Also ganz kurz für euch, Don't Move ist ein Film, produziert von Sam Raimi. Das ist der Grund gewesen, weshalb ich dachte so, vielleicht wird das was. Ihr kennt ihn alle, ne? Tanz der Teufel hat er unter anderem gemacht und unter anderem ja auch ein paar Sachen produziert in die Horrorrichtung. Und ich dachte, vielleicht funktioniert das. Und ich fand auch diese, ich glaube, ich habe ein bisschen was von Trailer gesehen und die Prämisse fand ich so, kann man mal reingucken. Eine Frau kriegt eine Spritze, ist irgendwie draußen im Wald, kriegt eine Spritze von irgendeinem Typen in den Körper gejagt
also deswegen
und kann sich dann
warum,
nicht mehr bewegen.
Genau, warum don't move, warum heißt das nicht can't move?
Can't move, ja.
So, also würde einfach, und Netflix liebt solche Titel, also don't look up, don't move, ich glaube, es gibt noch ein paar.
Ja, sie müssen kurz und prägnant sein. Und was hier funktioniert, ist, glaube ich, so das Thumbnail. Es gibt eine Frau, die liegt mit dem Gesicht im Gras und ihren Augen kann man so ein bisschen Panik entnehmen. Aber das, was das Thumbnail verspricht, wird in dem Film nie eingelöst.
Du bist auch so ein Typ wie ich, ne? Wir legen Bücher, die uns nicht interessieren, eigentlich weg und gucken auch nicht Filme zu Ende, oder?
Ich versuche das eigentlich normalerweise schon zu machen. Ich bin zwar schon jemand, der anders als Robert gerne mal aus Filmen im Kino rausgeht, weil ich dann wirklich denke, so, oh nee, ich lasse mir jetzt hier nicht meine Zeit rauben. Bei Netflix ist es so, da ist halt so viel Scheiße, dass ich das in der Regel gar nicht aushalte für lange. Weil bei dem Film jetzt zum Beispiel, hätten wir den jetzt im Podcast nicht besprochen, hätte ich dann irgendwann auch gesagt, so, pff, was soll das denn?
Also irgendwann, ich hätte das echt nach 2 Minuten. Also ich fand, die Bildsprache war, als ob der Film auf TikTok gedreht wurde.
Ja, ja.
Und ich weiß jetzt nicht, wer von den Kindern, die zuhören, sich noch an Videotheken erinnern kann. Aber das waren auf jeden Fall die Filme, die du für 1 Euro mitnehmen konntest.
Nee, ich glaub,
kaufen,
du,
die du kaufen konntest. War
das in Videotheken nicht so, dass du alles für 1 Euro mitnehmen konntest? War
nee,
das so, oder?
Es gab unterschiedlich. Wenn der Film cool war oder sowas, dann hast du dafür 3 Mark bezahlt.
3 Mark.
Und wenn der nicht
stimmt,
so gut
genau,
war.
Genau, die neuen Sachen, die haben immer mehr gekostet.
Und das war dann auch in so einer Grabbelkiste.
Stimmt, ja, ja. Ja, der hier ist, also um die Prämisse vielleicht nochmal auszuführen, am Anfang sehen wir eine junge Dame, die steht auf einem Stein, von dem will sie sich runterschmeißen, weil vor ein paar Monaten hat sich ihr Sohn umgebracht. Oder ist da gestorben?
Ist gestorben. Der war, glaube ich, 6. Das wäre massiv gewesen.
Ist ein Unfall
wenn der
gewesen.
Selbstmord.
Und dann wird sie aber im letzten Moment aufgehalten von einem beautiful stranger, der sie anspricht und sagt, so, ey, Mann, komm, mach mal vielleicht nicht. Und dann lässt sie sich von ihm überreden, was so der erste Moment ist, wo ich dachte, puh, das ging aber schnell. Für jemanden, der ein schlimmes Trauma hinter sich hat und gerade sich umbringen wollte, ist diese Situation recht schnell aufgelöst worden.
Ich finde eher komisch, dass man da oben auf dem Stein, wenn man gerade springen möchte, sich für Smalltalk entscheidet. Also ansonsten ging es ja dann beim Parkplatz.
Und auch die Qualität des Smalltalks, weil es ja relativ schnell so in die Tiefe geht. Er erzählt dann auch von seinen, ne, er hat dann auch jemanden verloren, das sagt er ihr. Und sie sagt, ja, wirklich, ist ja wie bei mir. Und dann haben sie eine Verbindung, aber diese Verbindung wird direkt aufgelöst, weil dann stellt sich heraus, er hat ihr einen Cocktail verabreicht, der dazu führt, dass sie sich nicht mehr bewegen kann. Und für ihn wird damit so eine Hetzjagd. Und das habe ich schon direkt nicht verstanden. Wollte er diese Jagd initiieren oder ging es ihm eigentlich darum, sie so zu sedieren, dass er sie in Ruhe ermorden kann, da wo auch immer er...
Ich glaube, er wollte irgendwie, er macht sowas regelmäßig. Der wollte die da irgendwie also, ein Wochenende mit ihr im Don't-Move-Zustand verbringen oder sowas.
Aber da sagst du was, weil ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass er das regelmäßig macht. Weil ich glaube, das ist der dümmste Killer, den ich je in einem Film gesehen habe, weil der so viele Fehler macht. Gleich den ersten gibt er sogar selber zu. Da sagt er, da war ich so aufgeregt, dass ich glatt vergessen habe, deine Hosentaschen zu checken, ob da spitze Dinge drin sind. Das ist ja gleich der erste Fehler, den er macht. Und er wird noch viele weitere danach machen, die so dämlich zum Teil sind, dass man dann denkt, so, oh, also da hält die Prämisse ja keine 5 Minuten, weil sie natürlich auch in dem Moment, sobald sie dann komplett paralysiert ist und nichts mehr machen kann, kann die Handlung sich ja eigentlich nur noch durch Zufälle und Ungereimtheiten entwickeln, weil sie dann in Situationen kommt, wo ihr dann zum Beispiel jemand hilft und auch wie diese Person sich dann entwickelt. Ich glaube, da hast du auch das erste Mal gesagt, das ist ja alles völlig hanebüchen, ne, wo sie von diesem alten Typen da aufgepickt wird. Also da wird es dann einfach nur noch quatschig.
Ich fand die Schauspieler auch teilweise extrem schlecht.
Ja, die waren leider nicht. Also
ich finde, alles, was wir sagen, wir machen die Leute so richtig heiß auf den Film.
Das macht die
ja,
Leute
heiß. Ja, ich finde, das ist alles spannender, als was wir gesehen haben, was wir erzählen.
Es passiert wenig, es sieht nicht dolle aus.
Nee, es sieht gar nicht dolle aus. Die Schnitte sind auch furchtbar, die Kamera.
Und auch so, also dass das
Sam Raimi... Es gibt ein paar ganz nette Horrorszenen, 2.
Fandst du?
Ja, also nicht, dass ich mich gegruselt habe, aber die waren irgendwie ganz nett blutig. Möchte jetzt nicht zu viel, falls doch jemand den gucken will.
Das war CGI-Blut, da bin ich immer raus. Das finde ich so, ach, weiß ich nicht.
Ach, doch, mit diesem Auto und der Kette, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das war doch ganz hübsch.
Aber dafür ist der Rest zu blöde. Nee, also das kann man gar nicht anders sagen. Das ist so bei Netflix.
Was war denn da genremäßig? War das Horror? War das
Thriller?
Thriller?
Psycho-Thriller, hätte man
früher
gesagt.
Okay, aber war halt gar nicht spannend.
Also es war weder Psycho noch Thriller.
Ja.
Typisch Netflix, also. Ja, also Don't Move könnt ihr, wenn ihr wollt, wenn ihr jetzt so richtig euch der Mund wässrig geworden ist dadurch, dann könnt ihr euch den da angucken. Ist, glaube ich, als ich gestern geguckt habe, war der Platz 3 in Deutschland.
Das also, kann ich nicht glauben, das werde ich nachher nachchecken.
Bei ganz vielen Sachen denke ich mir auch die ganze Zeit, das kann ich nicht glauben. Ich habe aber eine Sache, da habe ich auch im Kino gesessen und dachte, das kann ich nicht glauben und es wird dir genauso gehen. Ich habe nämlich einen deutschen Film geguckt, abseits von Schock, den ich gerade ja schon empfohlen habe, bei dem ich auch von den Zuschauern immer wieder darauf angewiesen wurde. Und zwar Hagen im Tal der Nibelungen.
Mhm, habe ich das Plakat gesehen am Zoopalast.
Genau.
Ihr sah schon schlimm aus.
Wir kamen aus dem Urlaub und ich meinte zu Holly und unserer Kleinen, ey, hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Ne? Papa-Tochter-Ausflug, schön Fantasy. Und sie so, nein. Ich habe ihr den Trailer gezeigt und sie wollte nicht. Und dann habe ich mir den tatsächlich alleine angeguckt. Wirklich nur, weil Leute mir den jetzt mehrfach empfohlen haben und gesagt haben, keiner der anderen Filminfluencer spricht drüber. Echt schade.
Und ich saß sagst da, du, es gibt einen Grund dafür, dass die darüber nicht sprechen?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ist von Konstantin.
Du fandst ihn ganz gut, oder?
Ich fand ihn richtig stark, zumindest auf der technischen Ebene. Ich dachte so, das gibt's ja gar nicht, was die hier an Produktionsqualität raushauen. Die Maske ist richtig toll, die Kammer ist richtig toll, die Sets sind toll ausgestattet. Die Filmen vor allen Dingen, und das hat mir richtig gut gefallen, oft auch in realen Locations. Das ist ja in Hollywood zum Beispiel gar nicht mehr gang und gäbe. Die sind zum Beispiel, wenn ich es richtig gesehen habe, nach Island gefahren mit der Produktion und drehen in einem Wald. Ja, die sitzen also nicht in einem Volume rum und wenn sie es getan haben, habe ich es nicht gemerkt.
Ja, da freut man sich heute schon drüber.
Ja, wirklich. Also bei Fantasy kriegt man das nicht. Und Fantasy kriegst du sowieso nicht und schon gar nicht aus Deutschland. Für diejenigen, die auch hier nicht wissen, was ist, das ist die Nibelungensage, kennt man, glaube ich, aber es ist so anders. Es gab ein Buch von Wolfgang Holbein, ist ja einer der bekanntesten Fantasy-Autoren Deutschlands und der hatte ein Buch über Hagen gedreht. Hagen ist ja in der Nibelungensage der Bösewicht, der Siegfried erschlägt.
Hat das auch irgendwas mit Drachen zu tun?
Siegfried erschlägt einen Drachen
und
Siegfried badet dann in seinem Blut und wird dadurch unverwundbar. Aber als er in dem Blut badet, hat er sich vorher auf den Rücken gelegt und da ist ein Blatt kleben geblieben auf seinem Rücken.
Und das ist
Stelle,
sein Wunderpunkt,
das
seine
ist der Wundepunkt. Genau.
Okay.
Und das wird dann im Verlauf der Story eine gewisse Tragweite bekommen. Und hier wird das Ganze so aus der Perspektive von Hagen erzählt, also dem vermeintlichen Bösewicht. Was ehrlich gesagt
auch
nicht
ganz nett ist.
Es ist nicht uninteressant. Also was der Film auf jeden Fall nicht macht, ist, dass er klar gut und böse zeichnet, sondern die Figuren sind sehr ambivalent. Was nicht funktioniert, ist, dass die Figuren ehrlich gesagt nicht wirklich ausgearbeitet sind. Also Siegfried wirkt so ein bisschen wie Brad Pitt in Fight Club. Ne, hat so eine Jacke an, die einfach nicht ins Zeitalter passt. Also das ist der wirklich einzige Ausstattungsfail, den ich ausmachen konnte. Hagen wiederum ist auch so böse, aber nicht so wirklich. Also, oder was heißt, er ist nicht böse, aber er ist so ein grummeliger Typ, der von seiner Loyalität für den König getrieben wird und deswegen Dinge tut, bei denen man sich fragt, warum macht er die? Und die werden alle nicht so wirklich erklärt.
Was du aber gar nicht erzählt hast, auf dem Plakat, wenn ich mich recht erinnere, waren auch gleich viele Frauen.
Ja, ja, es gibt
wie,
noch, es gibt der Kriemhild, es gibt
so hieß meine Oma.
Brunhilde. Und ich finde, dass, das muss man vielleicht dazu sagen, der Film fing an und ich dachte sofort, ah ja, ein neuer Teil für meine schlechteste Filme des Jahres-Liste. Weil ich als erstes nicht so mich von den Äußerlichkeiten habe übermannen lassen, sondern ich schaue dann immer zuerst aufs Schauspiel. Und das ist im deutschen Kino leider in der Regel scheiße und wirkt immer wie Theater. Und ja, sorry, da muss ich jetzt einfach deine Craft auch mal angreifen.
Ey, es gibt ganz wenige Schauspieler, die beides können, Theater und Film. Und dann gibt es welche, die sind super geil auf der Bühne, aber die darfst du echt nicht vor der Kamera lassen, genauso wie umgekehrt.
Also hier gibt es ein paar, die sind echt stark. Aber sogar die Starken haben einige schwache Momente, aber alle, die schwach sind, haben keinen einzigen guten Moment. Also ich fand zum Beispiel die Darstellerin der Kriemhild und der den König spielt, die beiden sind wirklich unerträglich. Also jedes Mal, wenn die eine Szene haben, dachte ich, boah, das reißt so raus aus diesem Film.
Boah, ich bin so froh, dass ich da gerade nicht mitmachen kann und mich nicht um Kopf und Kragen rede, weil ich einfach nicht gesehen habe.
Ja, ne, ich greife ja
deine
nicht meine Zunft an.
Ist es ja nicht, ich weiß.
Aber ich fand trotzdem, dass der immer wieder Momente hat, die erstaunlich stark sind. Es gibt
also
so
würdest du sagen, das ist eine Empfehlung?
Ich finde es echt erstaunlich. Der Film ist an den Kinokassen extrem gefloppt. Keiner geht in diesen Film hinein.
Ich habe den aber auch, wenn ich nicht von dir davon gehört hätte und dass Leute dich darauf angesprochen haben, ich habe auch
gar keine
Werbung,
Robert,
weil du meinst, der war so teuer, weißt du? Im Produktionsaufwand versteht man dann gar nicht.
Ich weiß nicht, wie hoch das Budget ist. Es ist im deutschen Film ja immer schwierig nachzuvollziehen. Das wird ja nicht so ganz nach außen gegeben. Aber Konstantin muss sich das eine Menge gekostet haben lassen, weil das echt danach aussieht. Aber ich kann es mir nicht erklären, ehrlich gesagt, warum das nicht funktioniert. Vielleicht ist es die Nibelungensage. Vielleicht ist es wirklich auch, dass nicht wirklich Promo dafür gemacht wurde. Deswegen hört das an dieser Stelle nochmal. Das ist jetzt kein dicker Win, weil ich schon finde, am Schauspiel hat man zu knabbern und an den Figuren auch. Also ich fand zum Beispiel Siegfried und Hagen nicht wirklich durchsichtig. Da gab es immer wieder Momente, wo ich dachte, was ist das denn? Also wie sind diese Charaktere denn jetzt aufgestellt? Aber es gibt trotzdem starke Szenen. Die
und für den Fantasy-Fan vielleicht durchaus.
Also im deutschen Kino gab es das halt einfach ewig nicht. Deswegen ist das eine Empfehlung. Und also man muss sich im Deutschen ja schon für jede Genre-Nummer freuen. Erzähl mir doch mal, du hast eine Serie geguckt. Dann können wir nämlich gleich zu unserem neuen Lieblingsfilm überleiten. Zoe Saldana spielt in einer Serie mit, da hast du mir schon von der ersten Staffel damals erzählt. Ich glaube, wir haben die ersten 1-2 Folgen von Lioness sogar noch zusammengeguckt.
Diese ist rausgekommen, The Lioness, letztes Jahr, ich glaube, im Sommer. Und jetzt ist gerade im Oktober ganz, ganz frisch.
Schon 2 Jahre, ja.
Nee, ist 2023 gewesen. Bin mir ziemlich sicher, doch.
Dann haben die in einem Jahr das jetzt gedreht, letztes Jahr war
der Streik. Ich vermute, das haben die gleich im Anschluss gedreht und hatten das in der Pipeline. Also ich denke nicht, dass sie sich dann nochmal neu zusammengetroffen haben.
Worum ging's?
Ist ganz interessant, ist so eine paramilitärische Einheit, geführt von Zoe Saldana. Geil, ich habe es richtig gesagt. Und es geht darum, dass Amerika den fortwährenden Terror bekämpft. Durch diese Einheit. Und The Lioness, das impliziert ja schon, dass das sozusagen starke Frauen sind, die im Nahkampf ausgebildet sind. Und sie ist eigentlich sozusagen die Hauptperson dieser Organisation und muss junge Frauen rekrutieren, die da mitmachen. Teilweise, was ganz interessant ist, hat auch viel so, dass sie da irgendwie spezielle Frauen suchen, die da im Irakkrieg sich irgendwie sozusagen gezeigt haben als besonders spitze.
Ich glaube, so in der ersten Staffel erinnere ich mich, da ging es darum, dass sie jemanden ausgebildet hat, die als Ehefrau oder als Geliebte von einem hochrangigen ISIS
Nee, also gar nicht.
Gar nicht?
Nee, also überhaupt nicht.
Okay.
Und das ist sozusagen eine Untereinheit der CIA. Davon ist, glaube ich, die Chefin, wenn ich das richtig verstanden habe, Nicole Kidman. Morgan Freeman macht auch mit. Also ist natürlich sehr eposmäßig und Amerika die Guten, die sozusagen den Terror bekämpfen. Aber die neue Staffel hat erst 2 Folgen draus, deswegen kann ich darüber noch gar nicht so viel sagen. Aber die erste Staffel...
Ich habe viel Geballer gehört im anderen Raum.
Genau, und das finde ich persönlich ja super geil. Und die erste Staffel war aber ultra spannend. Also ich konnte gar nicht mehr aufhören. Ich fand es so richtig gut. Und ich finde auch Zoe Saldana, die ist ja gerade der Shit.
Und da wurde der Name gebutschert.
Warum? Sag du es mal richtig schön.
Zoe Saldana.
Ich finde es absolut sehenswert. Ist bei Paramount Plus, lief auch auf Amazon. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt auch auf Amazon gleichzeitig läuft.
Da musst du es aber kaufen.
Ah, okay. Ich finde es echt einen richtigen Tipp. Also die erste Staffel fand ich hochspannend. Und jetzt habe ich 2 Folgen gesehen und sieht auch nicht übel aus. Was auch ganz interessant ist, sie ist sozusagen in so einem innerlichen Konflikt, weil da so ein bisschen die Rollennummern getauscht sind. Ihr Mann ist eigentlich derjenige, der heilt,
zu Hause ist, ne?
Der zu Hause ist, Familienvater ist, ein sehr erfolgreicher Arzt ist, der sozusagen Menschen heilt. Und seine Frau geht sozusagen täglich raus.
Und
schießt die Leute kaputt.
Und die zweite Staffel schließt die an die erste?
Nee. Nicht wirklich. Also es sind immer noch die gleichen Figuren, die Hauptfiguren da und es wird jetzt eine neue Person rekrutiert. Aber ich finde so als starkes Frauenbild, weil Zoe ist auch hot.
Ja, das muss man wirklich sagen. Ich mag bei dir immer so...
Was sagst du da?
Nein, ja, ey, du, wenn du Aaron Taylor Johnson gut findest, dann werde ich mir jetzt auch einfach irgendeine raussuchen, die ich dann auch als hot empfinde. So.
Nee, und das mag ich. Ich mag gerne so Frauenbilder, die total stark sind und mal ein bisschen was Neues zeigen, aber komplett trotzdem in ihrer Weiblichkeit. Ist super. Also die erste Staffel, also approve ich zu 100%, finde ich mega.
Also das heißt, die zweite Staffel könnt ihr jetzt gucken auf Paramount+.
Genau, gibt
Plus.
Aber erst 2 Folgen. Ich vermute mal...
Wöchentlich wahrscheinlich kommt es dann.
Ja.
Bevor wir zu einer anderen Sache mit Saldana wechseln, lass mich kurz auch noch von der Serie erzählen. Die könnt ihr auf Amazon Prime gucken. Aber eigentlich auch nicht. Yakuza Like a Dragon ist eine Videospielverfilmung. Du hattest gleich gefragt, so Yakuza finde ich eigentlich ein geiles Thema.
Ja, finde ich interessant.
Und ich eigentlich auch. Also so japanische Mafia, eigentlich voll spannend, weil so eine andere Kultur, ne, man kennt schon, normalerweise hast du mexikanische Mafia oder italienische Mafia, aber aus der japanischen eher weniger Geschichten. Nun gibt es eine ganze Videospielreihe und die ist toll. Spiele ich sehr, sehr gerne, ist aber eine Reihe, die sehr melodramatisch ist, aber zum Teil auch völlig übertreibt. Also da gibt es auch viele Prügeleien darin und dann, also man kämpft da durchaus auch mal gegen Leute, die in einem Hühnerkostüm vor dir stehen, sich vorher mit Öl einreiben, damit sie eine höhere Ausweichchance haben. Also es ist eine große Spagat zwischen ernst und völlig abgedreht. Und diese Serie weiß jetzt nicht so richtig, wo sie sich einfinden soll, weil sie auf der einen Seite natürlich so diese Mafia-Sachen erzählen möchte. Es geht um...
Weil das ist ja eigentlich super ernsthaft. Also Yakuza ist ja Drogenhandel, genau, Menschenhandel, genau. Prostitution.
Und es geht um die Hauptfigur, ich glaube Kazuma Kiryu heißt sie, und er will der Drache von Dojima werden. Das ist so der Hauptschläger aus dieser Untergruppe, aus diesem Clan der Yakuza. Und
was bedeutet Hauptschläger? Hört sich ja jetzt auch nicht an wie der Oberboss.
Nee, der Boss ist es nicht. Also er ist quasi der, man sagt Enforcer im Englischen. Der Boss hat dann so der Drache von Dojima ist der, der losgeschickt wird, um die ganz harten, ne? Also wenn jemand mit der Faust sprechen muss und die ganz harten Fälle knacken muss, dann macht es der Drache von Dojima. Und die Handlung steigt nun aber sehr viele Jahre später ein. Es wird hier immer geswitcht zwischen 1995 und 2005. Die Anfänge von wie ist er zum Drachen geworden und 10 Jahre später, da kommt er gerade aus dem Knast. Für Leute, die jetzt sagen, oh, habe ich schon mal irgendwie mitbekommen, die haben wahrscheinlich Yakuza Zero gespielt, da wurde das Ganze nämlich schon erzählt. Und die Leute haben sehr viel, also kriegen A, die bessere Erzählung und wissen sehr viel mehr, weil die Serie schafft auch wieder so einen seltsamen Spagat, ist nämlich auf der einen Seite viel zu langsam und erzählt vieles so ausgewalzt.
Ich fand nur, ich habe ja ab und zu mal durch die Tür geguckt, es sah sehr quatschig aus. Also mir ein bisschen zu quatschig, es weißt ist, du? Ja. So abgefahren finde ich sehr sehenswert, aber das war so...
Es ist gar nicht so abgefahren. Also es ist dieses
nee, genau, es sah so quatschig aus, so ein bisschen clownesk.
Nee, das kann ich nicht unterstreichen. Also ist eher so, sie haben sich sehr auf dieses Melodramatische eingeschossen. Und damit meine ich eher, dass Figuren stehen häufig so zu dritt im Kreis. Und dann sagt der eine, es ist super schwierig. Weil im Japanischen wird ja dann auch immer alles so überdramatisiert und langsam und abgehakt ausgesprochen. Und hier sucht eine Figur ihre Schwester. Und diese Schwester, wir haben sie noch nicht gefunden. Und das wird dann über Folgen und Folgen wird das ausgedehnt. Und in den Videospielen ist das so eine kleine Subhandlung. Aber du hast trotzdem das Gefühl, es gibt immer diese große Narrative in diesen Mafia-Strukturen. Und wenn du gerade darauf keinen Bock hast, dann machst du halt ein lustiges Minispiel, wo du zum Beispiel Karaoke singen kannst. Dieser Fun-Aspekt ist komplett raus aus der Serie. Die Prügeleien, die einen großen Teil in Videospielen einnehmen, sind scheiße gefilmt. Und ansonsten, und da muss ich jetzt zum Beispiel anderen Kritiken, die ich schon gelesen habe, recht geben, wenn da nicht Yakuza Like a Dragon draufstehen würde, dann würde man das komplett ignorieren, weil das ist als Yakuza oder...
Wie viele Folgen hat die Serie?
6. Sind auch schon alle online, kann man sich angucken. Aber ich finde, wenn man diese Spiele nicht kennt, wird man hier nichts bekommen, was im japanischen Mafia-Kino nicht schon erzählt wurde. Und Videospieler spielen wirklich lieber Yakuza Zero und die anderen Teile, da haben sie mehr davon. Das zu Yakuza. Auf Amazon könnt ihr euch das angucken, wenn ihr möchtet. So, Kali, was haben wir gerade geschaut?
Ich habe schon viel Scheiße in meinem Leben gesehen, aber das fand ich mit Abstand die krasseste Scheiße. Also ich bin auch super gespannt, ob ich jemals wieder sowas sehen werde. Also unter dem Gesichtspunkt, also das war mehr als ein Autounfall.
Also ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, so,
großer Oscar-Anwärter.
Beginnen Sie jetzt über Red One zu sprechen, den neuen Dwayne Johnson-Film? Nee, das kommt gleich. Den hast du nämlich gestern nicht mitgucken können. Nee. Wir haben gerade tatsächlich einen der Filme geschaut, der neben Enora und so Sachen wie Blitz von Steve McQueen und Nickel Boys, der jetzt auch schon einige...
Okay, wir lüften jetzt das Geheimnis und es ist wieder in der Hauptrolle mit Zoe Saldana.
Ja, richtig. Ja. Es ist Emilia Perez. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ein Musical, das irgendwie auch gerade wieder nicht als Musical vermarktet wird.
Mich haben die damit voll gefoolt. Also ich habe ja.
Hast du nicht mitbekommen?
Nein, ich habe den Trailer gesehen und war ja total, möchte ich unbedingt sehen, sieht super spannend das aus, dieses ganze mexikanische Milieu, weißt du, die Frau, die da unterdrückt wird und überhaupt, das ist dieses, wie das Jahr, da abgeht.
Das große Ding.
Die mir vorher gesagt, dass sie die ganze Zeit singen und zwar wirklich die Mikrowelle.
Es gab dieses Jahr nie so viele Musicals wie 2024, aber die wurden alle nicht als das vermarktet. Joker, Folie à deux, hat keiner gewusst, dass es ein Musical ist, gefühlt.
Aber wo ich wusste, bin ich extra nicht reingegangen.
Wicked zum Beispiel wird gerade auch...
Da bin ich aber gespannt drauf.
Ja, aber wird auch nicht als Musical vermarktet. Gut. Und was sie auch nicht sagen, dass es eigentlich nur der erste Teil ist. Also das fand ich auch ganz absurd.
Nö, ich weiß, dass es da noch einen zweiten Teil gibt, ja. Haben sie den nicht auch schon abgedreht?
Es kann sein, aber also ja. Normalerweise schreibst du ja dann den ersten. Aber das hat ja bei einigen Filmen jetzt durchaus auch schon dazu geführt, so glaube beim letzten Mission Impossible sagt man ja, dass dem das so ein bisschen zur Last gefallen sein könnte. Mean Girls gab es noch, den habe ich tatsächlich auch auf dem Flieger angefangen gehabt. Der war aber auch so scheiße, dass ich nicht weitergucken wollte. Und Emilia Perez wirkt im Trailer... Es spielt in Mexiko.
Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Das ist aber auch ein bisschen, also ich finde das noch zu wenig. So Miss Doubtfire auf Crack.
Zoe Saldana spielt eine Anwältin, die wird eines Tages von so einem großen mexikanischen Superboss angerufen.
Genau, und kriegt einen heißen Auftrag, genau, ob sie
willst reich werden.
Genau.
Dann hilf mir. Und du denkst so, oh, soll sie ihn jetzt rausschlagen aus irgendeinem Fall? Geht es da um irgendetwas, wo er mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist? Und dann sagt
aber
er was.
Aber nein, sie sollen Schönheitschirurgen organisieren.
Genau.
Wo man sich auch fragt, warum er dafür eine Anwältin organisiert, ne? Also...
Habe ich auch nicht verstanden.
Also ich habe da vieles nicht verstanden.
Ich habe auch vieles nicht verstanden. Also er möchte gerne eine Frau sein. Und ich dachte in dem Moment so, das ist wild. Das habe ich ehrlich gesagt nicht kommen sehen. Weil
aber du musst auch sagen, es war nicht nur irgendein Gangsterboss, der eine Frau sein will, sondern einer so richtig mit Gesichtstattoos, der da in den Bergen im Dreck sich verstecken muss mit seiner Familie.
Und bei dem auch klar war, der bringt jeden Tag Millionen.
Also Millionen und macht von nichts halt.
Genau,
weißt du?
Drogen werden verkauft.
Aber
also,
wünscht sich anscheinend seit seiner frühesten Jugend eine Frau zu sein.
Und das Abstruse an diesem Film ist nicht mal dieser Punkt, so, weil das kann man ja noch durchgehen lassen. Das ist ja einfach nur eine Prämisse, wo man sagt, hu, wild, aber mal gucken, was sie daraus machen. Er singt das. Während er das sagt, fängt er an zu singen und sagt, ich möchte eine Frau sein.
Mit langem Haar.
Ja, und die Songs sind entweder das, also so
die
Zustandsbeschreibungen. So,
Zustandsbeschreibungen, die eigentlich nur Stichworte sind, oder? Am Anfang geht es viel um Elektroschrott.
Es gibt so Sachen, wo dann die einzelnen Figuren singen, Waschmaschine, Elektro-Toaster.
Aber fandst du das nicht Wahnsinn, also von den Schauspielern, dass die ernsthaft dabei bleiben konnten? Also ich hätte ja vor Lachen... in den Tisch gebissen oder sowas.
Ja,
das fand ich schon krass. Also wo der Arzt da angefangen hat zu singen, das fand ich next level.
Es gibt wirklich ganz viele Situationen, wo Figuren voreinander sitzen, weil ihr müsst euch so vorstellen, das ist eine Handlung, die eigentlich super ernst abläuft. Also Zoe Saldana fühlt dann auch so eine gewisse Bedrohung, weil sie merkt dann auch, wenn sie diesen Auftrag nicht umsetzt,
genau, die
dann
kennt
wird
den
sie
auch vorher. Also das ist ein richtig Schwerstverbrecher,
genau,
der im ganzen Land bekannt ist.
Dann könnte
ist.
Sie getötet werden. Also muss sie sehr, sehr schnell einen Arzt ranholen, einen Chirurgen, der irgendwie dafür sorgt, dass dieser Unterweltboss sein Geschlecht ändern kann. Und dann geht sie zum Beispiel, findet so einen Arzt und es gibt so eine Szene, so einen großen Operationssaal.
Du meinst, wo sie da in Asien irgendwo ist,
genau,
ne?
Irgendwo in Taipei oder so ist sie in so einer Klinik und dann beginnt so eine große Tanznummer, wo Leute so mit abgebundenen Nasen und Arztschwestern kommen so rein und singen
und
dann
so. Und den Arzt meinte ich noch nicht mal, genau,
Vagina.
Das fand ich extrem.
Und dann, ich musste laut lachen im Kino, weil ich dachte, was ist denn das
aber
für
witzig
eine
ist
Scheiße?
Auch nicht, weil ich habe mich gefragt, ey, und in Cannes hat das Ding ja richtig abgeräumt,
ja,
ne?
Zoe Saldana hat den Hauptpreis als Hauptdarstellerin gewonnen, der Film hat den Hauptpreis gewonnen.
Nein, das wurde der beste Film in Cannes.
Das ist der beste
Film. Und da ist nicht mindestens, weiß ich nicht, von 10 Jurymitgliedern, 3 haben gesagt, dass, nee. Also, sorry.
Ey, der ist jetzt auch schon wieder
für. Jetzt hier mich hostage halten, damit ich da nicht auf die Barrikaden gehe.
Der ist für den Europäischen Filmpreis auch wieder nominiert.
Aber also woran liegt das? Also, ist das dann wirklich so ein bisschen, dass das die Thematik einfach ist?
Ich habe keine Ahnung. Also ich nehme mal an, also weil eigentlich, das muss ich ja sagen, du warst ja von Anfang an raus und hast dann irgendwann wirklich lautstark gelitten neben mir. Bei mir war es eher so, dass ich dachte, eigentlich ist die Prämisse, die Erzählung, die könnte ja was sein, ne? Also, dass sie sich eben genau so einen Unterweltboss für so ein Thema raussuchen, mal gucken, was sie damit machen. Und das aus der Perspektive dieser Anwältin erzählen, das switcht dann auch so ein bisschen. Du rückst dann immer mehr an diese Perspektive dieses Unterweltbosses, der dann irgendwann zur namensgebenden Emilia Perez werden wird.
Aber dieser Transgender.
Und ich dachte mir dann so, das kann ja spannend sein, aber spätestens, also es dauert so 20 Minuten, da fängt der Film dann an, absoluter Quark zu werden, weil die Handlung dann nur noch Hanebüchen ist. Die Sachen, die dann passieren, auch die Entscheidungen, die die Figuren treffen, das macht alles hinten und vorne keinen Sinn.
Ja, zum Beispiel ein Auszug war, glaube ich, was wir ruhig erzählen können, wo der da irgendwie seit 2 Jahren in einer Hormonbehandlung ist und seine eigene Frau das nicht mitbekommen hat. Ne?
Unter anderem.
Ja, wo also man so denkt, wie,
es erklärt sich dann halt auch nicht. Ne?
Da muss man schon mal sagen, wir haben seit 4 Jahren keinen Sex. Selena Gomez.
Genau. Selena Gomez spielt die Frau und die hat das irgendwie offenbar alles nicht mitbekommen. Und es gibt später noch eine andere Szene, die ist sogar noch abstruser, die auch mit diesen beiden zu tun hat. Und also das ist wirklich eine seltsame Mischung. Und mit seltsam meine ich richtig
schrecklich. Ich finde die Songs auch so scheiße.
Die Songs sind richtig schlimm. Ich finde die Choreografien furchtbar.
Weil Zoe Saldana, die ist ja bekannt geworden.
Ob ihr heute noch alle Aussprachen hier hinbekommt?
Alle kommen in den Genuss wie du vorher. Die ist ja mit Center Stage damals bekannt geworden. Ich glaube, der kam 2010 raus, so ein Ballettfilm. I love it. Also da war ich ja noch ein Teenie. Ich habe den geliebt. Weil die kommt auch aus dem Tanz. Wusstest du das?
Ich kenne sie nur, weil sie mit Justin Bieber zusammen war.
Was?
Nee, mit wem war die zusammen?
Ich rede nicht von Selena Gomez.
Ach, von Zoe Saldana?
Ja.
Nee, ich weiß gar nicht, wo die herkommt.
Ja, die kommt ursprünglich, glaube ich, aus dem Tanz.
Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die das erste Mal gesehen habe. Ich glaube, aufgefallen ist sie mir...
Center Stage, Leute. Ist ein Frauenfilm, aber ist geil.
Ich glaube, es gab diesen Kolumbianer und davor gab es noch diesen...
Die 2000er Hochhalten.
Ja, irgendwie sowas. Und dann war sie plötzlich da in Avatar, in Guardians of the Galaxy. Und ich glaube,
die ist auch
die sehr.
Eines. Ja, ich auch.
Das ist eine
total.
Frau, bei der ich jetzt auch dachte, als ich gehört habe, dass die sich für alle möglichen Preise gerade empfiehlt durch diesen Film, dachte
hätte ich
gedacht,
das ist was.
Längst überfällig. Ja. Das würde ich der schon seit, also selbst in einem Avatar wird der ganze Film angehoben um ein Level, weil sie wirklich großartig
total.
Spielt und auch immer dieses Feuer reinbringt.
In Avengers ist ja auch.
Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, das ist so ein Latino-Musical auch noch. Wir haben den im Original gesehen, dadurch musste ich auch noch Untertitel mitlesen die ganze Zeit, weil auf Spanisch gesungen wird. Und irgendwann habe ich es aber aufgegeben, weil ich gemerkt habe, okay, es kommt ja wirklich nur sowas wie Waschmaschine oder Papa, Papa, wo bist du? Solche
Coke
Sachen.
Zero.
Ja.
Wird wirklich gesungen.
Leder und Zigaretten.
Ah nee, Coke Light. Coke Light.
Das muss man wirklich gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man in the mood for it ist,
nee.
Vielleicht könnte,
also man darf wirklich nicht ins Kino gehen, auf gar keinen Fall. Aber wenn das sozusagen auf den Streaming-Plattformen, dann sollte man einen Blick reinwerfen.
Ich finde das so
weil
schade,
weil
diese Trans-Message ist eigentlich total wichtig. Aber der Film verliert diese Message dann auch irgendwann, weil dann irgendwann so eine ganz komische Nummer draus wird. Emilia Perez dreht sich dann und dann soll aus dieser Figur wird dann etwas gemacht, wo man ihr dann rein drehen will, sodass sie zum Guten findet und da macht es dann plötzlich so eine Wendung, wo dann nochmal eine neue Ebene erzählerisch aufgemacht wird und da übernimmt sich der Film dann völlig. Also du hast Gesangsnummern, du hast Tanznummern, du hast irgendwie, es geht um Zoe Saldana als Anwältin, aber auch um Emilia Perez, um ihre Familie, aber auch um ihr Trauma beziehungsweise um ihre Schuld, die sie mit sich herumträgt. Es geht um diese Trans-Message. Das ist viel zu viel.
Und ich finde, dass der Film sich dann nochmal echt so nach einer halben Stunde oder so verändert hat und wirklich wie so eine spanische beziehungsweise mexikanische Telenovela wirkte. Und du hast ja nochmal nachgelesen, dass die Hauptdarstellerin auch aus
mehreren Telenovelas kommt. Ja. Also ey, ich hätte sehr gerne gesagt, dass Emilia Perez eine der tatsächlich besten Filme des Jahres ist. Ich kann mir auch vorstellen, wir haben vorher schon diskutiert, ich glaube, der wird wahrscheinlich für den Oscar nominiert, weil es halt eben so eine moderne Message hat. Und vielleicht gibt es Leute, die bei solchen Gesangsnummern, aber es wirkt wirklich wie so, wenn so ein paar Musikstudenten sagen, so lass mal ein Stück schreiben und dann wackeln dann Leute, also spätestens.
Ich mag so politische Entscheidungen nicht, wenn es um Filmgeschmack geht irgendwie. Also okay, das Transgender-Thema interessant, aber wenn der Film nicht gut ist, dann ist er halt nicht gut.
Dann ist er halt nicht gut, das ist schon richtig, ja. Wer bei dieser Operationssaal-Sequenz, wer da nicht raus ist, wenn erwachsene Leute Penis und Vagina singen und dann die Leute mit einer Gesichtsoperation sich im Pirouetten um die Kamera drehen, wer da nicht sagt, what the fuck, gucke ich hier eigentlich gerade? Der sieht vielleicht tatsächlich einen der besten Filme des Jahres. Für uns war das gar nicht. Ich bin sehr gespannt, wie Robert den finden wird, muss ich sagen, weil ich hatte ja...
Ja, bitte sprecht nochmal drüber. Im Gegenteil, also für den Film interessiere ich mich null, aber jetzt interessiere ich mich wirklich, wie war das am Set? Wie wurde dieses Buch bejaht und wie kam es überhaupt dazu?
Ja, Jacques Audiard, der Regisseur, der hat ja vorher so Sachen wie Der Geschmack von Rost und Knochen.
Hast du schon mal
so
was von dem gesehen?
Nee, ich will seit Ewigkeiten Un Prophet gucken. Das ist so ein.
Genau, weil ich hätte mal geguckt, was der gemacht hat, weil alles ist ja wirklich bei den Kritikern
also,
top of the top.
Genau, Geschmack von Rost und Knochen will ich schon seit Jahren gucken. Un Prophet gilt als einer der besten Filme aller Zeiten. Das heißt, er hat in der Vergangenheit gute Sachen gemacht. Deswegen war davon auszugehen, dass Emilia Perez besser funktioniert. Aber vielleicht ist es auch so, dass wir. Bist du auch so ein Musical-Hasser? Nee, oder? Doch.
Doch, schon sehr.
Ja, deswegen, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Wir sind
beides
Musical-Hasser.
Obwohl, ich mag Evita Perón.
Du hast ja auch so Sachen wie Moulin Rouge und La La Land. La La Land mag ja sogar ich.
Also Moulin Rouge, da kriege ich Kopfschmerzen, intensive. Ja. Und La La Land, nee.
Also eine Sache, wo ich dir auch
den
sagen,
findest du ja tief romantisch, ne?
Ja, sehr. Total.
Warum?
Also spätestens die letzte Szene, wo die beiden dann auseinander, da wirst du wahrscheinlich schon abgeschaltet ja. haben. Aber also ganz
lass
am Ende
es
wird es ganz fantastisch.
Liebling, wo ist deine Romantik? Ja.
Ich frage mich, wo deine ist. Guck dir mal La La Land komplett an. Und da wird zum Beispiel vielleicht 4-5 Mal gesungen und das ist jetzt tut nicht wirklich weh, finde ich. Na, hier wird ja die ganze Zeit, also es ist wirklich so, bei Emilia Perez fand ich lustig, selbst in Telefongesprächen wird gesungen. Es ist einfach nur absurd.
Wir reden ja jetzt auch schon eine Weile drüber. Ich dachte eher, dass ich da, also ich war eigentlich sprachlos.
Ja, aber weißt du, was ich auch sprachlos gemacht hätte? Einen Film, bei dem du erwartet hättest, es geht jetzt um Weihnachten. Und jetzt frage ich dich mal, was sind so Filme, die bei dir so ein richtig schönes Weihnachtsgefühl auslösen?
Na, Das Wunder von Manhattan mag ich sehr gerne.
Den habe ich nie geguckt.
Was? Da kommt der Weihnachtsmann in den Knast. Das ist so... Und man glaubt wirklich, das ist der Weihnachtsmann. Wie wir letztes Jahr in diesem so Einkaufszentrum den echten Weihnachtsmann getroffen haben.
Das war der echte Weihnachtsmann?
Also ich hatte das Gefühl, du nicht? Der sah doch ultra echt aus.
Der sah aus wie
also
jemand,
das
der
Wunder
bezahlt
von
wird,
Manhattan zum Beispiel, den mag ich wirklich gerne.
Da kann ich nichts zu sagen.
Der ist
aber,
toll.
Aber sowas wie Kevin allein zu Hause natürlich wahrscheinlich.
Kevin allein zu Hause, alles wo
schöne
ein paar
Bescherung.
Alles, wo ein paar Schneeflocken sozusagen rumspringen, ja. Da bin ich schon aber im Weihnachtsfeeling.
Ich garantiere dir, nur ein paar Schneeflocken und ein paar...
Ich mochte auch diese, ich weiß nicht, ob du weißt, wie die heißt, mit hier Kurt Russell und Goldie Hawn. Also zumindest den ersten Teil mochte ich,
da,
der vor ein paar
Netflix-Dinger
Jahren...
Diese Netflix-Dinger.
Ja, das fand ich nicht schlecht. Also da dachte ich auch, richtig großer Huback, aber...
Ja, weiß ich nicht mehr, wie die hießen, aber habe ich weggeschaltet oder nie, gar nicht erst drauf geklickt. Ich kann dir aber sagen, einfach nur ein paar Schneeflocken ins Bild zu hängen und dann auch die Weihnachtsbeleuchtung anzuschalten, macht ehrlich gesagt noch nicht viel, weil da zählt ein bisschen mehr dazu. Und das sieht man jetzt, wenn man sich Red One anguckt, der große Neustart der Woche. Ich habe das Gefühl, dass dieser Film nicht wirklich beworben wird, weil also die Plakate hängen zwar überall rum, aber so diese großen Werbekampagnen...
Muss er, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, überall, wo da The Rock mitmacht oder...
Die Zeiten sind
wie
vorbei.
Wie heißt der Mensch?
Chris Evans.
Nein, The Rock heißt doch nicht Chris Evans.
Dwayne Johnson.
Ja.
Ja, aber der andere ist Chris Evans. Ja. Aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei.
Nee, der ist ultra erfolgreich. Wirklich, also das ist nicht so eine Nummer hier bei uns in Europa, aber in Amerika ist der, also... Jetzt,
ja, ich bin ja, mir nicht sicher,
ob der... Ja, hundertprozentig, also
mal,
wirklich.
Der letzte Film, in dem er mitgemacht hat, Black Adam, ist unter den Erwartungen gelaufen. Und ich bin mir relativ sicher, dass die Leute seiner mittlerweile überdrüssig sein werden. Also gerade, wenn sie sich so jetzt sowas wie Red One angucken, der so ein bisschen wirkt wie dieser Red Notice, der auf Netflix vor 2-3 Jahren kam, wo Ryan Reynolds und Gal Gadot mitgespielt haben. Das war so ein Crime...
Ah, wo die auch so auf dem Nil lang gefahren sind?
Nee, das war...
Das war so Fahrstuhlmusik als
da bringst du jetzt Filme durcheinander. Es gab einmal diesen Jungle Cruise mit ihm, wo er auf dem Wasser rumfährt und mit ihr gab es Tod auf dem Nil.
Ja, genau.
Da hat Gal Gadot mit. Ja, das sind zwei unterschiedliche Filme. Nee. Ach, das war auch ein totaler Bullshit. Hat auch 250 Millionen Dollar gekostet, wie der jetzt hier. Auch hier geht es darum... dass Dwayne Johnson spielt einen Typen bei der Sondereinheit 11, beziehungsweise ELF, ist ein super lustiger Witz, der ist angestellt für den Weihnachtsmann. Mhm. Der braucht nämlich Security, damit alles reibungslos läuft. Der muss ein Jahr lang sich vorbereiten, damit er am Weihnachtsabend alle Kinder glücklich machen kann.
Und er ist der Weihnachtsmann.
Der Weihnachtsmann wird von J.K. Simmons gespielt. Mhm. Den kennst du aus Whiplash zum Beispiel, hat einen Oscar dafür bekommen. Und da denkt man sich immer bei solchen Filmen, Eve hatte das gesagt. Eve meinte so, oh Mann, ihm tut J.K. Simmons wirklich leid. Und ich dachte so, nein Mann, alle werden einen richtig dicken Paycash.
Ich wollte gerade sagen, die werden auch super
Paycheck
gut bezahlt. Und wer ja auch mit dabei war, wo ich sage, oh, das finde ich ganz spannend, Lucy Liu. Hatte die da, ist die einmal durchs Bild gerannt oder hatte die eine echte Rolle?
Viermal durchs Bild. Und auch die wird sich so gesagt haben, jo, die Nummer nehme ich mit
naja,
hier. Das lasse ich mir gut bezahlen. Aber das wirkt bei diesen Filmen von Dwayne Johnson eh immer so. Der hat ja da seine eigene Produktionsfirma, wo sein Schwager oder, was ist das? Nee, seine Ex-Frau und deren Mann. Was ist dann der Mann für ihn? Der Schwager? Nee.
Was? Nochmal, erklär's.
Er war verheiratet.
Ja.
Mit Danny Garcia.
Okay, und seine Ex-Frau.
Die haben sich scheiden lassen.
Und die hat jetzt einen neuen Mann.
Die hat einen neuen Mann und mit diesem Mann und seiner Ex-Frau hat er die Produktionsfirma Seven Bucks. Haben die dann...
Oh, das ist ja so voll Patchwork-mäßig, aber dass du denkst, dass der Schwager ist, natürlich auch süß.
Ja, ich habe da mal keine Familie, ist nicht so meins. Aber da hängen wieder alle drin. Jake Kasdan, der Regisseur, mit dem hat er die Jumanji-Filme gemacht und es wirkt mittlerweile immer so, dass wenn Dwayne Johnson angerufen wird von einem seiner Kumpels, der sagt, ich war gerade mal wieder in Las Vegas und habe alle meine Kohle verzockt, kannst du mir mal wieder irgendein Projekt zuschustern? Und dann sagt er, Moment mal, ich habe hier noch dieses Drehbuch, was meine Katze geschrieben hat, das können wir kurz verfilmen von einem Weihnachtsmann.
Oder ist es einfach der Geist der Weihnacht?
Vom
Nee,
da ist kein Geist der Weihnachten drin. Es ist so, der Weihnachtsmann wird entführt.
Aha.
Und Dwayne Johnson hatte eigentlich vorher gerade angekündigt, er will nicht mehr arbeiten als Elf, weil er keinen Bock mehr hat. Er findet, dass die Erwachsenen in der Welt sich einfach nicht cool verhalten. Es gibt immer mehr, die auf der sogenannten Naughty List sind, der bösen Liste.
Aber geht es nicht um die Kinder?
Nee, es geht nicht um Kinder. Mhm. Es geht ihm eher um die Erwachsenen. Und er hat da so eine Sinneskrise und dann wird aber plötzlich der Weihnachtsmann entführt, der am Nordpol gerade sich vorbereitet auf den Weihnachtsabend. Und weil Dwayne Johnson diesen Fall nicht alleine lösen kann, geht er zu wem gehst du? Wenn Ryan Reynolds mal gerade wieder keine Zeit hat, genau, du gehst zu Chris Evans, der ja gerade die Billigversion dafür abgibt, bei dem ich irgendwie seit Jahren jetzt schon denke, so, Mann, der hätte so durch so Filme wie Snowpiercer, du hast auch neulich mal so eine Serie geguckt.
Die war nicht schlecht. Also
die?
Da war ich ganz überrascht.
Haben wir immer noch nicht rausgefunden.
Würde ich mal gucken. Ist auf Apple TV läuft die.
Genau.
Auf jeden Fall, da spielt er so ein Daddy und das macht er echt gut.
Der
und sonst bin ich ja gar kein Fan von dem. War der nicht auch
nicht
bei Greyman oder sowas?
Der war bei Greyman, der war
und
bei Ghosted mit Ana de Armas.
So.
Also es gibt gerade so Gal Gadot, Ana de Armas, da so eine kleine Gruppe an Leuten, das ist so diese Taskforce der Mittelmäßigkeit in Hollywood. Also er spielt jemanden, der jeden auf der Welt finden kann und deswegen soll er jetzt den Weihnachtsmann finden. Und ich kann ja sagen, das ist so, das ist wirklich ein Film, bei dem man immer wieder auch vom Film selber erinnert werden muss, dass es um Weihnachten geht. Yves saß so neben mir und meinte immer wieder an bestimmten Situationen, ach ja, hier geht es ja um Weihnachten. Du würdest es tatsächlich vergessen.
Ich verstehe das aber gar nicht. Und er hat überhaupt nichts sonst mit dem Nordpol zu tun, ist keine Elfe und nix.
Nee, er ist irgendein Typ, der gilt als der krasseste Tracker auf der Welt. Warum wird, es wird
für
mal wieder...
Für Nordi-Leute.
Es wird mal einfach, er ist einfach so ein Typ, der, also es wird nicht erklärt. Das ist wieder wie in allen Dwayne Johnson-Filmen, es wird wieder über eine Figur etwas behauptet. Er ist krass. Ja, das sagt Lucy Liu einmal so in die Kamera. Ich kenne da jemanden. Der kann uns helfen. Der kann jeden auf der Welt finden. Warum, weiß man nicht. Wie, weiß man nicht.
Einfach, weil er Dwayne Johnson ist.
Nee, nicht Dwayne Johnson. Ich rede über Chris Evans.
Ach so.
Der hilft ja Dwayne Johnson. Dwayne Johnson ist einfach nur stark. Und guckt immer mit seiner Augenbraue und der versucht halt den Weihnachtsmann zu finden. Und dann geraten sie so von einer hässlichen Situation in die andere. Sie sind zum Beispiel irgendwo, ich glaube, in der Karibik oder so. Du fragst dich, warum sind sie da? Alles natürlich wieder mit CGI-Hintergründen. Dann sind CGI-Schneemänner plötzlich im Bild, die mit denen sie sich prügeln. Es gibt eine andere Prügelsequenz, die erinnert an sowas wie so ein Tom Clancy-Spiel.
CGI ist doch auch unglaublich teuer, oder?
Ja, deswegen hat der Film, also die Dwayne Johnson-Filme kosten ja auch deswegen so viel, weil er mindestens 25 Millionen Dollar bekommt. Nur er. So, und dann der Rest wird ja fürstlich bezahlt. Also ich gehe mal davon aus, dass allein für die Gagen und für was sie sich alles selber in die Tasche stecken mit der Produktionsfirma, gehen da 100 Millionen weg. So, und dann hast du dann die Sachen, die ja auch nicht mehr außen gedreht werden. Also die fahren ja nicht in die Karibik, so wie in Hagen zum Beispiel, wo man in Island durchaus auch mal aufschlägt. Ich bin mir bewusst darüber, dass es da Diskussionen über grüne Drehs oder so gibt, aber ich hätte gerne die Zeiten zurück, wo ich, wenn der Film in einem Wald spielt, diesen Wald auch noch sehen darf.
Und was ich ein bisschen schade finde, weil so deine eigene Produktionsfirma zu haben, das macht ja absolut Sinn. Also das machen auch alle anderen großen, weißt du, von denen wir gerade geredet haben, wie bei The Lioness, das ist auch Nicole Kidman da mit im Boot.
Ryan Reynolds
die da
hat
mitspielt.
Auch seine eigene.
Genau, und Zoe auch und sowas. Aber ich finde das ein bisschen schade, wenn du irgendwie den Job, den du machst, machst du ja auch irgendwie aus Liebe. Und wenn du dann nur Kacke produzierst, um Geld abzugreifen.
Ich bin mir immer nicht so sicher. Also es kann ja sein, dass
er daran glaubt,
dass Dwayne Johnson wirklich glaubt, dass das, was er da gemacht hat, wieder gut ist. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil die Farben sind so entsättigt. Es gibt dauernd so Actionsequenzen, in denen sich Leute auf die Fresse hauen. Und ich dachte so, für Erwachsene kann das hier nicht sein, weil es wirklich absolut dämlich ist. Also schon die erste Sequenz, wo Dwayne Johnson dem Weihnachtsmann erklärt, warum er aufhören will. Da guckt er so in die Kamera und sagt so, die Kamera fährt so ganz nah an sein Gesicht ran. Und er sagt so, ich kann das einfach nicht mehr. Die Menschheit hat sich verändert. Und dann Schnitt auf J.K. Simmons, der dann auch in die Kamera so ganz ernst guckt und sagt, aber Dwayne, oder Callum heißt er in diesem Film, Callum, in jedem Erwachsenen steckt doch ein Kind. Schnitt auf Dwayne Johnson, der dann so ganz andächtig nickt und du denkst so, oh Gott, diese Dialoge. So, und also als Erwachsener bist du schon mal raus. Weil ich auch merke, dass ich der als Erwachsener auch jede Menge Dwayne Johnson-Filme schon gesehen habe. Ich vermische die im Kopf. Ob du jetzt Skyscraper guckst, ein Film, wo er in so einem Hochhaus als Sicherheitskraft gearbeitet hat, oder Rampage, wo er gegen einen Riesenaffen kämpft oder gegen eine Riesenechse, oder San Andreas, wo Los Angeles von einem Erdbeben zerstört wird. In den meisten Filmen hat dasselbe T-Shirt an oder er steht in einem Dschungel rum und hat immer den selben Gesichtsausdruck. So, für Kinder kann es aber auch nicht sein, weil die fragen sich die ganze Zeit, warum hauen sich die Leute hier eigentlich die ganze Zeit? Also wenn du da mit deinem Sechsjährigen reingehen willst, der sagt so, oh toll, das ist ja ein schönes Weihnachtsgefühl. Die haben sich hier gegenseitig auf sich geschossen und am Ende gibt es ein riesiges Monster, was alle auffressen will. Und die Figuren sagen dann ständig so Sachen wie, es gibt zum Beispiel das Intercontinental Seismic Surveillance System. Das kann nämlich Erdbeben aufspüren. Und solche Begriffe werden die ganze Zeit rumgeworfen und das lieben ja Kinder. Wenn du so Begriffe sagst wie Intercontinental Seismic Surveillance System.
Vielleicht ist das sowas wie Supercalifragilisticexpialidocious.
Ja, nee, nee. Und dann sieht es halt aus wie in so einem Marvel-Film oder in so einem düsteren, so wie
ich
in,
mag dieses
wie
CGI
in The Linus.
Wirklich nicht.
Wie
auch
in The
nicht,
Linus.
Wenn Leute jung gemacht werden, das finde ich alles komisch. Also
es gibt eine Sequenz, da dreht sich's um, es gibt einen Bruder vom Weihnachtsmann, der eingeführt wird und wie der eingeführt wird und was mit der Figur ganz kurz gemacht wird, da dachte ich, ah, das ist nett. Aber die Figur ist dann halt auch direkt wieder aus der Handlung raus. Man hat das Gefühl, es ergibt eigentlich keinen Sinn, dass sie da überhaupt drin war. Und es ist wieder eine verpasste Chance. Und damit reiht sich Red One in diese lange Liste von Dwayne Johnson-Projekten ein, wo du denkst so, boah.
Und das ist aber kein Kinofilm, der kommt nur auf Netflix.
Nee, ist ein Kinofilm. Ah. Der war eigentlich geplant. Ich glaube, von Amazon wurde der gekauft. Und der kommt jetzt weltweit, haben sie den ins Kino. Weil irgendjemand hat den gesehen und hat gesagt, der ist eigentlich gut genug fürs Kino. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, der wird floppen. Bin mir relativ sicher, dass das nicht funktionieren wird, weil also für Kinder ist der nicht, für Erwachsene ist der nicht und Dwayne Johnson, ich glaube, die Leute haben es einfach satt. Die können diese Fresse nicht mehr sehen und ich bin ja sowieso einer der größten Hater, weil ich das einfach abartig finde, wie der die ganze Zeit rumrennt und sagt, ich bin der krasseste, härteste Arbeiter. Ich stehe morgens um 2 Uhr nachts auf und dann fange ich schon an, im Iron Paradise zu trainieren. Und wer das nicht macht, der wird niemals so krass sein wie ich. Und das nervt einfach mittlerweile. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige.
Aber vielleicht kommt der von seiner Rolle früher nicht runter. Der war doch hier, wer heißt
Wrestler.
Das? Ja, Wrestler.
Ja, er ist halt ein
Ansagenmacher.
Weißt du,
vielleicht ist er da immer noch in der Nummer gefallen.
Der würde in der Politik ganz gut funktionieren. Da viel Scheiße zu erzählen, das funktioniert ja da auch ganz gut. Deswegen, vielleicht sehen wir ihn da. Ich würde mich freuen, wenn er in die Politik wechselt. Viel mehr kaputt machen kann er nicht. Und dann muss ich mir diese Filme nicht mehr länger angucken. Wir haben noch einen Film, den wir heute auch gesehen haben. Du hast gesagt, du hast dich drauf gefreut auf Heretic. Der neue Film mit Hugh Grant, bei dem ich ja immer finde, der ist einer aus dieser Riege der Darsteller. Ich bin voll dabei, wenn man sagt, der kann gut spielen, aber der spielt immer dieselbe Figur. Findest du nicht?
Ich finde, dass er halt sehr so Popkultur ist, wie auch bei Glass Onion. Weißt du, was ich meine? Und das hat mich ein bisschen am Anfang des Filmes gestört.
Was meinst du?
Na, der ist so eine Popkultur, dass alle dann so schmunzeln müssen. Bei Glass Onion wurde der ja auch so eingeführt, da als Schwuler mit.
Ich habe schon wieder vergessen, dass der dabei war.
Ja, der wird da am Anfang eingeführt.
Ach so, der ist der Boyfriend
als, unseres Ex-James Bond. Und deswegen, das hat mich am Anfang ein bisschen gestört. Aber wir haben noch gar nicht darüber geredet, wie wir den fanden.
Würden wir jetzt ja langsam
ja,
loslegen.
Ja, los, sag.
Ich weiß auch gar nicht, wie du den gefunden hast.
Eben, das ist jetzt die, sag.
Ich würde sagen, ich erzähle mal ganz kurz, was Heretic ist. Heretic dreht sich um zwei, was ist das? Das sind zwei Nonnen? Sind das Nonnen?
Nee, das sind keine Nonnen, das sind Schwestern und von den Mormonen. Schwestern
von den Mormonen, die gehen von Haus zu Haus und
genau,
Leute
und probieren Leute zu
bekehren.
Zu missionieren.
Genau. Und dann klopfen sie eines Tages an der Tür von Hugh Grant.
Der hier Mr. Reed ist.
Mr. Reed, der irgendwie sich bei der Kirche gemeldet hat und gesagt hat, so, ich glaube, ich bin empfänglich, bitte schicken Sie mal jemanden vorbei.
Genau, die machen irgendwie so eine Tour da durch ihr Dorf und ihre Gegend und klopfen so an verschiedenen Türen und probieren mit den Leuten da zu reden. Die Mädels sind, glaube ich, so um die 20 rum, ne?
Genau.
Die und
Mr. Reed ist am Anfang relativ freundlich, aber irgendwann stellt er so Fragen, die werden immer anzüglicher, immer komischer und dann merken die Mädels auch irgendwann, eigentlich ist hier irgendwas, geht nicht mit rechten Dingen zu und wollen das Haus verlassen. Und
aber
können
da
aber
ist
nicht.
Es schon zu spät.
Können nicht, weil sie dann in der Falle sitzen. Und dann entspinnt sich eine Geschichte um den, ja, es gibt ja das Wort Heretiker, das sind, soweit
Ketzer.
Ich das, ja, sind Ketzer?
Ja, Ketzer.
Ich dachte, das sind so einfach so Leute, die ungläubig sind und so satanische Bezüge haben.
Ich glaube, die, also direkte Übersetzung ist tatsächlich Ketzer.
Darum geht es so ein bisschen. Es geht so ein bisschen darum, dass ich hier Gläubige gegen Ketzer und das hat mich sehr erinnert an The Menu, den ich ja unterirdisch scheiße fand. Und
erinnere ich mich noch, wie du den fandst.
Der hier ist nicht ganz so schlimm, aber er ist echt nicht gut. Ich mochte den.
Also sehe ich total anders. Den Anfang mochte ich nicht, weil ich das neben Hugh Grant so popkulturmäßig fand und weißt du, so ein bisschen so auf Jokes gesetzt hat mit diesem Monopoly und all diesen Dingen. Aber dann fand ich den spannend. Und ich finde, das war jetzt nicht das Wahnsinnsding, aber ich würde dem durchaus 3,5 Sterne geben. Ich finde, der hat unterhalten.
Warum?
Ich fand den unterhaltsam. Und ich finde so, Kino in meiner Welt muss auch unterhalten. Und da haben wir ja oft eine unterschiedliche Meinung. Wie Venom.
Ja gut, du hast ja den dritten jetzt nicht gesehen.
Den dritten habe ich nicht gesehen, aber die anderen Teile fand ich durchaus gut.
Ja, du mochtest ja auch diesen Jurassic World Dominion, ne? Diesen letzten.
Oh ja, es hat irgendwie.
Ja, ich bin ja voll dafür, ne? Wenn man sagt so, ey, das ist. Das
fandst du den jetzt gerade gar nicht unterhaltsam?
Was ich an Heretic echt mochte, war die Stimmung. Ich fand die Kamera toll.
Die Kamera fand ich unfassbar gut.
Ja.
Das wollte ich dir nämlich auch nochmal sagen. Also die Kamera fand ich unglaublich. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat, auch, aber das war irre gut.
Ich hab auch nicht geguckt, aber.
Und gerade für so einen Genrefilm und Horror, also
auch
fand
für,
ich
auch so für so ein beengtes
gut.
Szenario, weil das muss man dazu sagen, der Film verlässt nie dieses Haus.
Genau, am Anfang ist es woanders, aber relativ schnell spielt das nur noch in diesem Haus.
Und dafür weiß die Kamera sehr genau, wie sie auch zu arbeiten hat, um verschiedene Lichtstimmungen, Atmosphäre einzufangen und vor allen Dingen auch so ein bisschen abenteuerlichere Wege zu finden. Da beguckt sich der Film zwar so ein bisschen was ab bei so Sachen wie Hereditary zum Beispiel, wo ich wirklich sagen muss, was ich abstrus fand, weil der Film macht einen seiner Punkte darüber, dass es um Iterationen geht, also um Sachen.
Erklär mir und den Zuhörern.
Naja, um verschiedene ja. Versionen von der immer gleichen Sache. Also Hugh Grant macht einmal einen Punkt über Monopoly und ja. sagt, Monopoly ist ja eigentlich nur gestohlen worden.
Und ach so, und dann den Lana Del Rey Song
genau,
und
dann
von Radiohead.
Genau, er spielt einen Song ein und sagt, das hat Radiohead dann aber mal gestohlen und später hat es dann Lana
Del
Rey
gestohlen.
Und warum ist es eigentlich so, dass niemand das Original so feiert, wie dann in dem Fall auch.
Hat er gesagt, weil sie nicht so gute Publicity-Leute um sich haben und nicht so gut Werbung machen.
Und Hugh Grants Figur versucht dadurch einen Punkt zu machen, dass er quasi den Mädels ihre Gläubigkeit aussprechen will, auch generell den gesamten religiösen Glauben in Frage stellen möchte und das.
Na, dass es eigentlich nicht mit Fakten belegbar ist, sondern dass Glaube halt Glaube ist.
Und das wird mir zu sehr zerredet. Also da merkst du, ich höre da immer das Quietschen des Kugelschreibers vom Drehbuchautor geistig im Kino mitklingen, weil ich immer denke so, oh, das ist so gewollt.
Nee,
das
normal
so
bin
viel.
Ich ja da ganz schnell, wenn irgendwas gewollt ist. Ich fand auch Hugh Grant, dass der das echt gut gespielt hat.
Aber der kommt
doch
ewig nicht zum Punkt. Die sitzen da, ich glaube, eine Dreiviertelstunde braucht es, bis der irgendwie überhaupt erstmal an Spannung zulegt, weil, also bis Hugh Grant dazu kommt, dass er seinen wahren Plan offenbart, ist, glaube ich, eine Stunde vergangen. Das fand ich
das stimmt, am Anfang dauert das ein bisschen lange, aber dann, finde ich, hat er einen richtigen Sog und ich fand den spannend. Fandst du den wirklich nicht spannend?
Nee, leider nicht. Ich mochte die Darsteller, also die beiden Mädels waren spitze.
Fand vor allen Dingen die eine mochte ich gerne.
Ich kenne die Namen beider nicht.
Nee, die hellhaarigere.
Die hellhaarige. Ich fand die andere tatsächlich auch nicht schlecht. Bei Hugh Grant fand ich zwar, der macht immer dasselbe, aber hier passt es. Und was ich richtig gut fand, war, die Kamera fängt manchmal mit der hervorragenden Lichtstimmung. Manchmal sind die Close-ups auf sein Gesicht so drastisch und der Schatten, der von unten so in sein Gesicht auf seine Falten vor allen Dingen trifft, erzeugt ein Bild, das richtig gruselig ist. Also die filmen einfach nur frontal auf sein Gesicht und du hast das Gefühl, das ist aber richtig gut gemacht. Aber ich habe nie Suspense gefühlt, ich habe nie um die Leben der beiden Mädchen gebangt, ich habe nie das Gefühl gehabt, zu wissen zu wollen, was kommt jetzt als nächstes.
Doch, ich konnte mich irgendwann in die Mädels richtig gut reinversetzen. Also, dass man so denkt, okay, das ist irre beklemmend, dieses Gefühl, da gefangen zu sein und aus der Nummer nicht mehr rauszukommen. Auch irgendwie krass jung und naiv zu sein, genauso wie es wahrscheinlich auch naiv ist, an Gott zu
glauben. Warum
aber weil
die
auch noch
nicht früher auf?
Das fand ich aber ganz gut etabliert, weil sie halt auch Mormonen sind, weißt du so? Das ist ja dann auch ein bisschen eine andere Aufklärungsform, würde ich jetzt sagen, als der Durchschnittsjugendliche erfahren hat. Nee, finde ich, hat sich hergestellt. Also fand ich nicht quatschig. Klar, manchmal, warum geht sie da wieder runter? Aber macht man halt. Also wenn es so extreme Situationen sind.
Also ich muss sagen, ich fand den nicht völlig schlecht.
Also du fandst ihn aber eher schlecht. Ich fand ihn gut.
Ich war enttäuscht. Das wäre so ein Film, dem ich 2,5 maximal geben würde.
Vielleicht ist er eigentlich nur 3, aber weil ich ihn wirklich mochte und Hugh Grant auch richtig gerne mag, würde ich sagen 3,5. So 3,5. Und ich finde ehrlich, also weiß jetzt nicht, ob das was fürs Kino ist, aber wenn du zu Hause bist und das mit irgendjemandem guckst, hast du doch einen richtig guten Abend mit einem Film.
Findest du, dafür musst du am Anfang viel zu lange warten. Also ich finde, damit wirklich was passiert und du hörst lange den Ausführungen von jemandem zu. Und ich hatte mehrfach, es gab so einen Punkt, wo ich dachte, das fühlt sich an, da wirst du jetzt wahrscheinlich nicht wissen, was ich meine, aber es fühlte sich an wie so eine Folge von, kennst du noch die kleinen Fußballstars?
Ja.
Früher auf RTL 2 oder Dragon Ball oder so, das war mal. Aber bei den kleinen Fußballstars oder Kickers war es ja immer so, die laufen dann zu auf das Tor, das gegnerische, und dann sagt Tsubasa Osora oder wie der hieß, sagt dann so, jetzt werde ich gleich treten und dann schieße ich das Tor und dann ist die Folge zu Ende. Und dann geht es in der nächsten Folge los, wie er dann wieder läuft und wieder sagt so, gleich werde ich treten. Und so ist es bei Hugh Grant auch, der mehrfach im Film auf einen Punkt hinläuft, wo er sagt so, jetzt werde ich euch gleich etwas erklären. Ich werde euch nämlich die einzig wahre Religion, werde ich euch sagen.
Fand ich nicht so quatschig, obwohl
zu
viele...
Da setzt er immer wieder zu an und ich dachte, ich habe das Gefühl, wie bei Big Brother oder so, wenn die Moderatoren
überhaupt
es besonders
nicht, weil
spannend
es gibt
machen
so Leute,
wollen.
So Darsteller, die labern und labern und Hugh Grant spielt oft immer sich selber oder sowas, aber ich habe dem echt zugehört.
Mir hörst du nie zu.
Selten.
Warum eigentlich?
Das außer in solchen Situationen wie heute, weißt du? Da gebe ich mir alle Mühe. Naja. Also ich finde, das war eine Empfehlung. Ich fand's geil. Ich glaube, Hugh Grant, ich weiß nicht, wie viele böse Rollen er schon gespielt hat.
Zuletzt in Dungeons and Dragons auf jeden
und
Fall. Wobei
die
das
Serie finde ich auch ganz gut. The Undoing.
Undoing?
Ja, The Undoing ist auch mit Nicole Kidman. Fand ich ganz geil.
Okay.
Eine Serie, da spielt er auch. Also, aber viel mehr böse Rollen hat er nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob es PR ist. Er sagt, selber würde er keine Horrorfilme gucken.
Also für mich geht er so ein bisschen in Richtung ein bisschen Hereditary, so ein bisschen
Barbarian. Das finde ich gar nicht.
Barbarian.
Ich weiß, das ist ja eines deiner Lieblingsfilme. Das finde ich überhaupt nicht, dass der in die Richtung geht.
Ja, zumindest was so ein bisschen, ein paar der Bilder, so ein bisschen was die Stimmung gemacht hat. Ist ja auch ein A24-Horrorfilm.
Ich fand ihn stimmungsvoll so gut, dass ich sagen würde, dass so Leute, die nicht so sehr auf Horror stehen, den durchaus auch gucken können.
Wenn ihr den gucken wollt, dann müsst ihr aber noch ein bisschen warten. Die haben uns den heute sehr früh gezeigt. Wir haben ihn jetzt auch sehr früh
Dezember,
besprochen.
Ne? 26.
Der kommt am 26. Dezember erst in die Kinos, was ich schade finde.
Wie voll, wäre doch ein schöner Vorweihnachtsfilm. Ja.
Ja, oder zur Halloween-Season wäre eigentlich auch ziemlich gut gewesen. Ich glaube, da werden sehr viel mehr Leute mehr Spaß mit haben, weil ich hatte heute das Gefühl...
Das ist ein echt unterhaltsamer Film, guckt den Leute.
Ja, gut, unterhaltsam. Ja. Aber ich fand die beiden Mädels, da bin ich gespannt, was sie so als nächstes machen. Beide fand ich darstellerisch richtig stark. Das, was ich gesagt habe, die Spannung, die sich nicht übertragen hat, aber in den Augen der beiden war am Anfang so diese Fassungslosigkeit und diese aufsteigende Angst immer schön abzulesen.
Ich fand, deswegen meinte ich, dass ich mich dann irgendwie gut in die Reihen versetzen konnte. Das fand ich echt glaubwürdig. Also weißt du, wie die Situation angespannter wird und sowas. Und Hugh Grant hat es spitze gemacht. The Undoing ist auch richtig gut. Der spielt da auch einen Bösen.
Wir sind durch, Carly.
Hast du noch
was zu sagen?
Nee, ich habe nichts weiter gesehen.
Ist nichts mehr. Wir haben wenig geschaut, aber es ist auch wenig los. Nächste Woche kann ich schon mal sagen, ist Gladiator 2 angesagt.
Freust du dich darauf? Bist du da interessiert? Ich finde, das ist so 1910, also das ist doch so over das Thema.
1910?
Wer warteten auf Gladiator 2? Also echt niemand, oder?
Ich habe mich auch
gefragt. Sind die Leute nicht schon tot von damals, die den geguckt haben?
Ich bin ja einer davon und ich habe es irgendwie geschafft zu überleben, aber nein. Was ich viel dramatischer finde, das haben wir jetzt hier im Podcast auch schon ein paar Mal besprochen, weil wir immer wieder über die Trailer gesprochen haben. Und das liest man auch absurderweise in den ersten Kritiken, die gerade schon online sind. Ehrlich gesagt ist das genau dasselbe, was sie schon mal gemacht haben.
Ja, es ist ja auch irgendwie im alten Rom mit ein paar Gladiatoren kämpfen. Also neu werden sie das Steinzeitrad nicht erfinden.
Er hat wieder einen Sidekick, er hat wieder so Rachegelüste.
Aber du meintest, der Typ ist gerade der angesagteste Shit in Hollywood,
Paul,
ne?
Mescal ist gerade, oder Mescal, ich weiß immer nicht, wie ich ihn aussprechen soll. Ist der
aber Shit. Mich shame.
Aber Denzel Washington soll wohl das Highlight des Films sein, habe ich gehört. Also ich bin gespannt, ihr werdet nächste Woche dann hier hören. Und so wie Robert mir versicherte, wird er auch wieder dabei sein, es sei denn,
ich dachte, Robert hat dir versichert, dass er den Film geil findet, dann wieder raus.
Wie soll er das denn tun? Er hat ihn auch noch nicht gesehen. Es sei denn, ihr schreibt jetzt alle in die Kommentare, das könnt ihr ja bei Spotify.
Nein, Ruby soll zurück.
Ja, aber wenn die Leute schreiben, nee, ohne Carly, ohne mich, dann ist Robert halt raus. Sorry,
oh, nee,
Robert.
Nee, das unterschreibe ich nicht.
Okay.
So, weißt du?
Mann, ja. Na gut, dann muss ich es mit dem noch länger aushalten. Das kann doch nicht wahr sein.
Das ist in Ordnung. Wie halt Pech und Schwafel.
Wie Pech und Schwafel. Naja, und wir brauchen noch jemanden, der die Werbung einspricht.
Und das
weil
heißt nicht,
ich habe hier zwei große
Schwafel.
Zettel vor mir zu liegen. Also wenn ihr in den nächsten Wochen eingestammelte Werbung von mir hört, dann wisst ihr, es ist mir sehr schwer gefallen. So, macht's gut. Danke, Carly, dass du da warst als Vertretung.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.